Am letzten Montag hatte ich Computertomographie und da habe ich eine Dame, die auf mich zukam, sehr geschockt. Man muss ja immer eine Zeit lang warten, dann besorge ich mir was zu lesen. Meistens hole ich mir Fokus und Spiegel und die Bildzeitung. Da brauche ich ein bisschen Bildung. Heute Schlagzeile der Welt, morgen Klopapier, das ist die Bildzeitung. Und dann kam eine Dame auf mich zu und dachte, darf ich mal eben in die Bildzeitung gucken? Habe ich gesagt, ja, nichts dagegen. Und dann sagt sie einen Satz, da hat sie aber Pech gehabt bei mir. Dann dachte sie zu mir, ich muss mal schnell mein Horoskop lesen. Habe ich gesagt, tut mir leid, die Zeitung gebe ich ihr nicht, mit so einem Dreck befassen ich mich nicht und ich möchte sie damit auch nicht belasten. Och, das war neu für sie. Das hatte sie noch nicht gehört. Also sie war richtig geschockt. Aber ich habe gesagt, Horoskope nicht mit mir. Habe ich gesagt, das ist nichts, damit habe ich nichts zu tun und das kriegen sie auch nicht von mir. Können sie sich vorstellen, dann müssen sie selber einkaufen, habe ich gesagt, nicht mit mir. Also sie war geschockt. Anderer Punkt war, ich hatte Computertomographie. Am Donnerstag kam also dann das Ergebnis, dass also die bisherigen Therapien umsonst waren, medizinisch gesehen. War alles, hat nichts im Grunde genommen gebracht. Der Krebs ist zurückgekommen, er ist gewachsen und sind sogar neue Krebszellen entstanden, also das hat nichts gebracht. Wir haben offen darüber geredet. Der Arzt hat dann gesagt, wir tun jetzt alles, um Lebensverlängerung herbeizuführen, mit guter Lebensqualität, soweit es möglich ist und möglichst geringen Nebenwirkungen. Aber er sagt, ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir reden nicht von Jahren, wir reden von Monaten. Also das ist der medizinische Befund. Aber dazu muss ich sagen, das ist völlig irrelevant. Weil mein Leben liegt allein und unser aller Leben liegt allein in Gottes Hand. Und der entscheidet, wann wir gehen. Ich habe gesagt, nicht Sie, nicht ich, nicht der Krankheit. Da gibt es unseren Herrn oder meinen Herrn, der entscheidet allein über mich und über mein Leben. Und die Sache ist noch nicht zu Ende, habe ich ihm gesagt. Außerdem ist mein Terminkalender für nächstes Jahr schon so voll. Ich habe gar keine Zeit zu sterben, habe ich gesagt. Ich habe das auch schon angemeldet. Ich hoffe, es ist gehört worden und da werden wir sehen, wir werden noch ein paar Termine hinzufügen. Also wir sind guten Mutes, wir setzen auf das Leben und das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, so wird es auch sein und ich bin auch sehr getrost. Ich habe auch überhaupt keine inneren Befürchtungen oder Ängste oder Zweifel oder irgendwelche Dinge. Ich habe auch nicht bereut, was gewesen ist. Ich habe eine gute Zeit im Krankenhaus gehabt, auch bei den Therapien. Das war eine tolle Zeit. Gott hat sehr gesegnet. Ich habe sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Die möchte ich nicht missen. Krankheit hätte ich missen können, hätte ich nicht gebraucht. Aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die waren sehr gut. Ich habe auch nichts zu bedauern. Ich bin auch nicht bedauernswert. Man kann mit mir über alle Dinge reden. Man kann mich ansprechen. Also gar kein Thema. Und wenn ihr für mich betet, was ihr ja auch schon immer getan habt, dann bin ich sehr, sehr dankbar dafür und das ist auch ganz in Ordnung. Und wie gesagt, wenn der Herr meint, ich sollte zu ihm kommen, dann ist es auch gut so, dann freue ich mich auch drauf. Ich meine, ich freue mich über jeden Tag, den ich lebe, den ich mit meiner Familie verbringe. Ich hoffe, dass das noch lange Tage sind und viele Tage sind, vielleicht auch noch ein bisschen länger. Ich habe keine Todessehnsucht in dem Sinne, aber wenn es nach Hause geht, geht es nach Hause und dann freue ich mich auch. Und da werde ich auch ein paar interessante Typen kennenlernen. Ich freue mich auf den David, ich freue mich auf den Jesaja und auf all die der Petrus und Paulus und all wie sie alle heißen. Also ich werde da nicht alleine sein. Also von daher, und dann werden wir gemeinsam warten, bis ihr dann auch da seid. Und dann irgendwann werden wir gemeinsam Abendmahl feiern im Himmel mit unserem Herrn. Und dann wird alles gut sein. Und von daher, wir brauchen hier nicht zu verzweifeln. Wir brauchen hier nicht in irgendeiner Art und Weise negativ zu reagieren oder sonst irgendwas. Es wird alles, der Herr weiß, das wird alles gut werden. Und er wird es auch richtig machen. Und wenn er uns abberuft, dann ist es auch richtig für uns. Dann haben wir ja auch nichts mehr verloren. Dann ist eben auch der Punkt erreicht. Das muss man also auch ganz klar sagen. Dann ist man im Himmel besser aufgehoben als hier. Denk an den Hiskia. Der hat 15 Jahre abgetrotzt. Das war nicht die besten seines Lebens. Also den Fehler vom Hiskia möchte ich nicht wiederholen. Also das muss ich sagen. Also nicht Heilung um jeden Preis. Und deswegen auch nicht zu einem komischen Heiler. Ich habe auch gesagt, ich sterbe lieber mit einem Stück Steak im Mund als mit einem Gänseblümchen auf den Lippen. Also das muss ich dazu sagen. Also das ist mir auch sehr wichtig. Da machen wir uns gar nichts vor. Das gehört mit zur Lebensqualität. Also von daher, da bin ich guter Zuversicht und guter Dinge und bin auch guten Mutes. Und es geht mir ja gut. Es geht mir besser, als ich im Moment aussehe. Muss ich dazu sagen, ich bin ein bisschen angefressen und angelacht von den Chemotherapien. Es waren ja 12 an der Zahl, 2 Stammzellentherapien. Das ist eine Menge Gift und eine Menge Zeug in mich reingepumpt. Also die Haut hat auch gelitten, also von daher ist das alles ein bisschen angefressen. Aber das macht nichts, das ist alles nur äußerlich, das werden wir verschmerzen. Also wir sind guten Mutes und guter Dinge und freuen uns an jedem Tag, den Gott uns miteinander schenkt. Und so soll es sein und so wird es bleiben. Amen. Könnten wir eigentlich schon aufhören. Gut, aber heute geht es mir um Gottes Segen. An Gottes Segen ist letztlich alles gelegen. Darum geht es. In Sprüche 10, Vers 22 lesen wir, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Ich beginne zunächst mal mit einem ganz anderen Spruch, den ein Mann von sich gegeben hat. Er hat gesagt, wenn Menschen gottlos werden, sind Regierungen ratlos, die Lügen grenzenlos, die Schulden zahllos, die Besprechungen ergebnislos, die Aufklärungen hirnlos, die Politiker charakterlos, die Christen gebetslos, die Kirchen kraftlos, die Völker friedlos und die Verbrechen maßlos. Gesagt das Antoine de Saint-Exupéry, der von 1900 bis 1944 gelebt hat. Das ist lange her, aber die Sätze stimmen heute nach wie vor. Gottlose Menschen wissen nichts, aber auch gar nichts vom Segen Gottes. Sie kennen ihn nicht, sie wollen ihn noch und gerade sie bräuchten den Segen Gottes am allermeisten. Da sie aber keine Beziehung zu ihm haben, entgeht ihnen etwas Wesentliches. Der Segen Gottes. Sonntag für Sonntag stellen wir uns als Gemeinde unter den Segen Gottes. Wir singen Segnungslieder, wir sprechen einander Segen zu. Das haben wir ja heute auch schon gemacht, Segenslieder gesungen. Die Fragen sind, was ist das eigentlich Segen? Von wem kommt Segen? Von Gott oder von Menschen oder von beiden? Wie wirkt Segen eigentlich? Ist das Magie? Grundsätzlich kann man sagen, dass Segen etwas Gutes, etwas Positives ist. Im Gegensatz dazu der Fluch. Wenn man vom Segen redet, darf man den Fluch nicht ausklammern, denn er ist ja das Gegenstück zum Segen. Auch hier wieder Fragen, wer flucht wem und warum und welche Wirkung hat der Fluch? Grundsätzlich kann man sagen, der Fluch ist etwas total Negatives. Nun, Gott hat die Schlange verflucht, den Kain, die Erde steht unter dem Fluch Gottes. Fluch ist immer da vorhanden, wo Gottes Segen nicht ist. Fluch ist immer da vorhanden, wo Gottes Segen nicht ist. Wenn Propheten Flüche ausgesprochen haben, dann nicht aus Rache, sondern als Weissagung des Unsegens, und der Strafe Gottes. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass ein Segen, der einmal gesprochen wurde, nicht zurückgenommen werden kann. Segen kann nicht ausgelöscht werden. Kein einziger Segen kann getilgt werden. Wenn wir einander segnen, dann ist das ein Segen bis in die Ewigkeit hinein. Das muss uns mal klar sein. Segnen, deswegen sind wir auch zum Segnen berufen. Weil Segnen diesen Stellenwert hat. Das wird zum Beispiel deutlich am Beispiel von Esau und Jakob. Jakob hatte sich den Erstgeburtssegen von seinem Vater erschlichen. Und als Esau von seinem Vater diesen Segen erhalten wollte oder etwas Ähnliches, da ging es nicht mehr. Denn es konnte dem Jakob nicht genommen werden. Der Segen ist auch zeitlich unbegrenzt, ein Fluch aber ist jederzeit aufzuheben. Das ist der Unterschied. Ein Fluch ist jederzeit aufzuheben. Und der größte Fluch, der uns Menschen betraf, ist auch aufgehoben worden. Wir lesen in Galater 3, ab Vers 6. So war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit geworden. Er kennt also, die aus dem Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigt sie dem Abraham, 1. Mose 12, Vers 3, in dir, Abraham, sollen alle Heiden gesegnet werden. In dir, Abraham, sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Oder gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn die aus Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Wer sich dem Gesetz unterwirft, muss das Gesetz auch halten. Und wir alle wissen, das geht gar nicht. Das ist ein Problem. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben, das sagt schon der Prophet Habakuk. Das Gesetz ist aber nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Aber tun wir es? Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch würde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Jesus hat den Fluch, unter dem die Menschheit durch den Sündenfall stand, ein für allemal aufgehoben. Der Fluch, unter dem wir gestanden haben, hat er durch Jesus aufgehoben. Was aber ist Segen? Segen oder segnen, hebräisch Barak, sind zentrale Leitworte im Alten Testament. Ihre Grundbedeutung lautet, mit heilvoller Kraft begaben. Der Segen, aber auch der Fluch, soll genau das bewirken, was der jeweilige Inhalt aussagt. Die genaueste inhaltliche Beschreibung des Segens bietet der Begriff Frieden oder hebräisch Shalom. Das Wohlergehen im umfassendsten Sinn, materiell, körperlich wie seelisch. Zum Vollzug des Segnens gehört auch das Wort, zum Wort die Geste hinzu, die Handauflegung, das Erheben der Hände und dass Segen nicht zurückgenommen werden kann. Der ursprüngliche Ort des Segnens war die Familie. Da hat der Segen in allererster Linie seinen Raum. Im Gottesdienst soll er Zuspruch für diejenigen sein, die am Gottesdienst teilnehmen. Vom Segen ist auch im Neuen Testament an vielen Stellen die Rede und die griechische Übersetzung von Barak lautet Eulegeo, gut reden, von loben, preisen, rühmen, segnen. Das, was wir heute im Lied getan haben. Vielfach wird der Segen in den genannten Bedeutungsvarianten mit Christus in Verbindung gebracht. Da ist die Erzählung von der Kindersegnung. Das ist die einzige Überlieferung im Neuen Testament, die von einer Segnung durch Jesus zu Lebzeiten berichtet. Der deutsche Begriff segnen hat jedoch noch einen anderen Bedeutungszusammenhang als eulogio. Es ist ein Lehnwort des lateinischen signare, das heißt mit einem Kreuz versehen. Im mittelalterlichen Kirchenlatein heißt es, das Kreuzzeichen machen, sich bekreuzigen. Wie es auch Martin Luther, man höre und staune, beim Morgen- und Abendsegen empfohlen hat. Luther hat das sogar empfohlen. Es gab nicht mal nur eine katholische Idee. Segen ist nicht nur ein Begriff der religiösen Sprache. Auf Wirtschaftszeiten ist regelmäßig vom Geldsegen die Rede. Jemand, der durch Geschäfte, zum Beispiel an der Börse, viel Geld verdient hat. Kaum ein Begriff aus der religiösen Sprache wird auch heute noch so unbefangen gebraucht, wie Segen oder Segnen in all seinen Verbindungen. Wer sich auf eine lange Reise begibt, erbittet einen Reisesegen. Sogenannte Segnungsgottesdienste, in denen Besucherinnen und Besucher ein individuelles Segenswort erbitten können, haben Zulauf. An zentralen Lebensstationen werden Menschen gesegnet, in der Kirche, in der Gemeinde. Wozu dient der Segen Gottes? Er bezieht sich auf das, was man mit Geld nicht erwerben kann. Man kann sich ein Haus kaufen, aber nicht das Gefühl, daheim zu sein. Man kann sich ein Bett kaufen, aber keinen ruhigen Schlaf. Tabletten kann man sich kaufen, aber keine Gesundheit. Sex kann man kaufen, aber keine Liebe. Fans kann man auch kaufen, aber keine Freunde. Der Segen ist nicht käuflich, er ist ein Geschenk. Um den Segen Gottes können wir immer nur bitten. Aber, und das ist ein zweiter Gedanke, jeder gesegnete Mensch kann Segen zusprechen. Dem Gesegneten ist es klar, dass er etwas erhalten hat, das er umsonst bekam und eben nicht kaufen konnte, auch nicht verdienen konnte. Denn Segen ist allein Gnade. Gnade wirkt, wo die Gnade wirkt, da ist Segen, und wo Segen ist, ist auch Gnade. Hier ein gutes Beispiel guter Worte, guter Segensworte von einem, der sich Bruder Titus nennt. Er sagt: Möge dein Segen mir vorauseilen, allen Menschen, denen ich heute begegnen, möge dein Segen mir vorauseilen. Meine Worte mögen von deiner Liebe erfüllt sein, erfüllt ihnen zur Freude werden. Meine Taten mögen von deiner Güte getragen, ihnen zur Hilfe zu werden. Meine Gedanken mögen von Demut durchflutet, ihnen deinen Segen erflehen. Gott sei mit mir und mit allen Menschen, denen ich heute begegne. Bruder Titus, wer immer das war, wir wissen es nicht. Wie wir unser Miteinander gestalten, wenn wir auf diese Weise auf Menschen zugehen, mit der Einstellung, mit dieser Einstellung unserem Nächsten zu begegnen. Was für eine andere Welt wäre das? Wenn wir das hören, dass jetzt wieder da so ein Bus überfallen wurde, Menschen nur deswegen erschossen wurden, weil sie eine Sure aus dem Koran nicht zitieren konnten, wurden einfach abgeballert. Einfach so. Dann wissen wir, in welcher Welt wir leben. Aber wenn wir so leben, wie es hier besprochen wurde und hier gesagt wurde, dann können wir zum Segensträger für die Welt, in der wir leben, werden, mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, ihnen zum Segensträger werden. Der Segen Gottes ist immer auch eine Frage der Ernsthaftigkeit unserer Nachfolge Jesu. Steht er wirklich an erster Stelle in unserem Leben? Vor den Toren der Ewigkeit gibt es nur eines. Es zählt nur Jesus. Den Rest kann man getrost vergessen. Oder ist Jesus und die Beziehung zu ihm nur eine unserer vielfältigen Beziehungen in unserem Leben? Das ist ja das Problem, das wir heute haben. Wir haben so viele Strukturen, wir haben so viele Beziehungen, wir haben so viel vor, wir haben so viel, was wir tun, wollen und machen und rennen und jagen. Und Jesus ist so, naja, irgendwo mittendrin, irgendwo nebendran. Aber ist er unser Mittelpunkt? Ist doch immer wieder die Frage, um die es geht. Planen wir unser Leben um Jesus herum oder planen wir ihn um unser Leben herum? Planen wir unser Leben um Jesus irgendwie herum oder planen wir ihn um unser Leben, dass er der Anker unseres Lebens ist, dass er alles in unserem Leben zusammenhält? Wir alle wollen gerne gesegnet sein, so wie wir es ausgedrückt haben, Wohlergehen im umfassendsten Sinn, materiell, körperlich wie seelisch. Die Frage ist nur, ob Gott dabei eine Rolle spielt. Denn nur mit ihm und durch ihn ist das zu haben. Andernfalls landen wir wieder bei dem Spruch von Antoine de Saint-Exupéry oder Exupéry, wie immer man das aussprechen will, über den gottlosen Menschen, der es nicht schaffen kann, weil ihm die Voraussetzungen dafür fehlen. Dann leben wir nicht den Segen, sondern den Fluch. Und das, was wir als Segen betrachtet haben, verwandelt sich sogar in Fluch. Das ist das Schlimme. Weil Gott eben nicht die Grundlage des Segens ist. Er muss die Grundlage des Segens sein. Segen ist nur durch ihn zu erhalten, denn ohne ihn ist unser Segen auch ein Fluch. Den Ausgangstext von Sprüche 10, Vers 22 haben viele verkürzt. Ich lese ihn erst einmal nochmal original vor. Da heißt es ja hier, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe zu diesem Segen hinzu. Und die Menschen haben es verkürzt und sagen, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Das klingt ganz anders. Die Verkürzung könnte so gedeutet werden, wenn Gott dich segnet, kannst du ruhig auf der faulen Haut liegen. Du wirst reich sein, auch ohne die geringste Anstrengung zu unternehmen. Das ist ja das, was die Leute heute versuchen. Man versucht, den Fluch im Paradies mit der Arbeit zu überwinden, indem man einfach nur Geld für sich arbeiten lässt. Da wird gar nicht mehr produziert, da wird nur noch Geld geschäffelt. Die einen verlieren, die anderen gewinnen. Man lebt immer auf Kosten der anderen. Die einen werden reich, die anderen arm. Das wird also in erster Linie materiell verstanden. Dabei wird vergessen, dass er einen Reichtum zu geben hat, der in Euro und Cent nicht ausgedrückt werden kann. Eigene Mühe kann nichts, wie es hier heißt, hinzutun. Segen kann man nicht erarbeiten, denn die Arbeit war eine Folge des Fluches Gottes im Paradies, als Adam und Eva es verlassen mussten. Der Segen des Herrn allein ist es, der reich macht, nicht das eigene Hinzutun. Es ist schon faszinierend, dass viele Menschen oft hunderte von Kilometern reisen, um ein Schnäppchen zu machen. Viele fahren zu einem Outlet-Sender, das ist ja heute modern geworden. Man möchte irgendwo ein paar Cent einsparen, man gibt wahrscheinlich mehr Benzingeld aus, als man dann da spart, aber da denken die wenigsten drüber nach. Ja? Aber so ist es halt. Man hat aber ein Schnäppchen gemacht, man hat 5 Cent gespart. Gut, schön. Sie versuchen ein Schnäppchen zu machen, sich das, was sie nicht verdienen können, versuchen sie aber zu verdienen, obwohl sie es, wenn sie sich an Gott wenden würden, völlig umsonst erhalten würden. Das heißt, auf der einen Seite wollen sie ein Schnäppchen machen, auf der anderen Seite wollen sie sich das verdienen, was man nicht verdienen kann, was man, wenn man sich an die richtige Person wendet, an die richtige Stelle wendet, wenn Gott zum Inhalt ist, wenn er der ist, der unser Leben hält und trägt, dann bekommt man das umsonst. Da braucht man nicht einen. Man braucht nicht mal einen Fuß vor die Tür zu setzen. Ist das nicht wunderbar? Gott ist gegenwärtig mit seinem Segen, wo immer wir ihn bitten und er in unserer Mitte ist. Aber der eitle Mensch will sich ja nichts schenken lassen. Er könnte ja eventuell abhängig davon werden, denkt er unter Umständen. Und was ist das Beste? Abhängig zu sein von Gott. Das ist das Beste, was es gibt im Leben. Und genau darum geht es, dass wir von Gott abhängig sind und sein müssen, um den Segen Gottes zu erleben und ihn auszulegen. Und ich bete zu Gott, dass wir genau diesen Punkt begreifen. Wenn wir heute nach Hause gehen und sagen, das habe ich jetzt heute verstanden und danach will ich mein Leben ausrichten, darauf baue ich mein Leben, dann ist an Gottes Segen auch in deinem Leben alles gelegen. Amen.